HR Info. Kultur.
Mit Juliane Orth. Die Sprache ist weiblich, aber nicht in ihrer konkreten Umsetzung. Da fallen Frauen oft hinten runter, weil sie zwar vielleicht mit gemeint, aber nicht mit genannt sind. Das beklagte die Rentnerin Marlies Krämer vor Gericht.
Wir Frauen sind die Mehrheit der Bevölkerung, 52%. Und ich komme in meiner Muttersprache nicht vor, als gäbe es uns Frauen gar nicht.
Zum Weltfrauentag fragen wir, wie eine gendergerechte Sprache in der Literatur funktionieren kann. Und wir gucken auf einen ganz speziellen Filmstart. Denn seit diesem Donnerstag springt ein Känguru über die Leinwände. Also das Känguru. Eben jenes Känguru, das vor rund 12 Jahren vor der Tür von Marc-Uwe Kling stand. Er ist Berliner Kabarettist, Autor und Liedermacher, ein Kleinkünstler eben. Das Känguru krempelt das Kleinkünstlerleben gehörig um. Es vertauscht Buchstaben, Wörter und Zitate und steht im dauerhaften Kampf gegen Faschisten, den Pinguin und überhaupt alles Böse auf der Welt. Davon erzählt Marc-Uwe Kling in Büchern, in Hörspielen oder auch live auf der Bühne. Höchst unterhaltsam und höchst erfolgreich. So erfolgreich, dass Regisseur Dani Levy einen Film über die Känguru-Chroniken gedreht hat. Und da darf sie natürlich nicht fehlen. Die Szene, in der das Känguru vor der Tür steht.
Hallo, ich habe vor ein paar Tagen die Wohnung gegenüber gemietet. Naja, gemietet ist zu viel gesagt, weiß ich. Ja, jedenfalls wollte ich mir gerade Eierkuchen backen und da ist mir aufgefallen, dass ich vergessen habe, Eier zu kaufen.
Verstehe.
Es ist der Moment, mit dem alles beginnt. Die Känguru-Chroniken, der Film, das Zusammenleben der beiden in einer WG. Schon die ersten Minuten der Zweisamkeit lassen erahnen, was für einen Zeitgenossen sich Kling in die Wohnung geholt hat. Unfreiwilligerweise. Und welche menschlichen Dramen sich da noch entspinnen können.
Ah, Sie sind Kleinkünstler.
Ich bin kein Kleinkünstler.
Und damit treten Sie auf? Das war mittelmäßig.
Ja, was mit Ihnen überhaupt?
Mit mir? Wieso mit mir?
Entschuldigung, bei Ihnen ist jetzt auch 37.
Ich bin Kommunist.
Aha.
Die Beziehung ist noch komplizierter, als sie hier anklingt. Der Plot ist einfach. Die WG und ganze Straßenzüge in Berlin-Kreuzberg sollen weichen für ein gigantisches Bauprojekt. Investor ist ein Immobilienhai mit Föhnfrisur im Stile Donald Trumps. Gespielt von Henry Hübchen.
Wissen Sie, warum ich unser Hauptquartier in Kreuzberg baue, in diesem versüfften Herzen der linksgrünen Multikulti-Menschenexperimente?
Nein, warum?
Weil ich es kann.
Klar, Marc-Uwe Kling, der gemäßigte Anarchist mit Migräne-Hintergrund, und das kommunistische Känguru müssen das verhindern. Schleusen sich ein in die Sponsorenparty.
3 Worte, die ich heute nicht von dir hören will. Kapitalismus, Schweinesystem, Vietcong.
Schon klar.
Geht aber nicht klar, sondern nach hinten los. Marc-Uwe Kling spielt sich übrigens nicht selbst. Stattdessen hat der erfolgreiche Theaterschauspieler Dimitri Schad die Rolle übernommen. Kling gibt zu, er selbst hätte es nicht besser machen können.
Und deshalb hat er den Platz für Dimitri Schad freigemacht. Jemanden, der besser spielen kann als er, der besser aussieht, viel mehr Sexappeal hat und jünger ist.
Ja.
Und witziger ist er auch. Jetzt reicht's aber mal. Und menschlich sympathischer.
Das Känguru im Making-of-Interview. Was hat es auf sich mit dem Känguru? Woher kommt es? Die Frage wurde nie ausführlich beantwortet in den Chroniken und der Hinweis für die Fans, keine Sorge, es bleibt auch dabei. Das Känguru ist einfach da. Als kritischer Mitbürger, als Gerechtigkeitsfanatiker, als Fremder. Klar, die Geschichten sind ausgedacht, aber echte Fans wissen, das sprechende Känguru gibt es wirklich. Das beweist ja schon allein das Pressematerial, das uns Journalisten vom Filmverleih zugespielt wurde. Darin schwarz auf weiß der Hinweis, das Känguru wird gespielt von das Känguru. Wobei sich natürlich die Frage stellt, warum das kommunistische Känguru überhaupt bei einem Kinofilm mitmacht, der Geld und Profit einspielen soll. Vielleicht hat das am Ende einfach nur mit Eitelkeit zu tun, weil das Känguru ist ja auch irgendwie nur ein Mensch.
Also erstmal fand ich es eine totale Frechheit, dass überhaupt andere Bewerber zum Casting eingeladen wurden.
Die Känguru-Chroniken gibt es seit dieser Woche nicht mehr nur zu hören, sondern auch zu sehen. Riccardo Mastrocola hat über den Film von Dani Levy berichtet, der diese Woche angelaufen ist. Zum Weltfrauentag am 8. März stellt sich zum einen die Frage, ob Frauen die gleichen Rechte haben wie Männer, die gleichen Chancen im Beruf und das gleiche verdienen. Es geht aber auch darum, ob sie in der Sprache genauso repräsentiert sind wie Männer. Denn Sprache prägt schließlich das Bewusstsein. Immer mehr setzt sich durch, die männliche und die weibliche Form zu nennen. Da gibt es viele Spielarten, das große Binnen-I, das Gender-Sternchen oder der Gender-Gap, also der Unterstrich, dem die weibliche Form folgt. Stellenanzeigen und Behördentexte sehen heute anders aus als noch vor ein paar Jahren. Aber jenseits solcher eher funktionalen Texte scheitert das Vorhaben oft in der literarischen Sprache oder es wird erst gar nicht angegangen. Der hessische Schriftsteller Andreas Meyer will es in seinen Büchern anders machen. Bekannt wurde er mit dem Roman Welches Tag und zuletzt erschien von ihm Die Familie, der siebte Teil seiner Romanreihe, die in der Wetterau spielt. Der bewusste Umgang mit Sprache ist für Andreas Meyer ein zentrales Thema und dazu gehört auch ganz klar eine gendergerechte Sprache. Ich wollte von ihm wissen, wie er das umsetzt und wann ihm eigentlich bewusst geworden ist, dass eine Sprache, die alle Geschlechter einschließt, wichtig ist.
Bevor ich angefangen habe zu schreiben, war das Thema mir nicht in dem Maße bewusst. Dann später, nach meiner Studienzeit, habe ich vieles als skurril empfunden. Ich war Wahlhelfer und plötzlich wurden die Infobroschüren doppelt so dick, weil es hieß, die Wählerin und der Wähler nimmt vom Wahlhelfer oder der Wahlhelferin die Unterlagen, geht dann zum Schriftenführer oder zur Schriftführerin und so weiter.
Ja, kostet Platz, ja.
Fand ich skurril, mehr aber auch nicht. Bis der große Zufall mich zu einem öffentlichen Bücherschrank geführt hat vor 3 oder 4 Jahren. Und da habe ich ein Editions-Surkamp-Büchlein rausgenommen von Luise F. Pusch. Ihr Klassiker war das Deutsche als Männersprache. Also ein Buch des Linguisten Luise F. Pusch. Schon das zeigt, wie unsinnig es ist. Und dieses Buch hat mir den ganzen Diskurs zurückgeholt und in seinen Grundlagen überhaupt erstmal erklärt. Wie gesagt, sehr spät in meinem Leben, aber immerhin mal in meinem Leben. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Grundlagen bei den meisten Leuten hierzulande überhaupt nicht vorhanden sind, überhaupt zu verstehen, worum es geht bei diesem Gedanken, inwieweit diese Sprache, unser Bewusstsein, unser Handeln auf eine ganz brutale Weise ins Männliche hinein geformt hat.
Nehmen Sie uns doch nochmal mit, was sind die wesentlichen Gedanken davon, Sprache und Bewusstsein? Was haben Sie gelernt aus diesem Buch, das Sie aus dem Bücherschrank zufällig rausgenommen haben?
Vor allen Dingen habe ich gelernt, dass Frauen lange Zeit nicht wussten, ob sie in Sätzen mitgemeint sind oder nicht mitgemeint sind. Ein Beispiel, der Student hat in seinem Studium immer Probleme, er muss Geld verdienen, er muss einen Job finden, er muss dann seine Prüfung machen, schließlich will er auch irgendwann mal seine Frau finden. Bumm. Jetzt wissen wir, wer eigentlich gemeint war. Am Anfang des Satzes konnten immer nur die Männer davon ausgehen, sicher ausgehen, dass sie gemeint sind. Die Frauen wabern erstmal rum, bis sie dann etwa im hinteren Satz Schluss merken, aha, es ging gar nicht um uns. Und ich als Mann bin ja auch als solcher ständig durch die Sprachwelt gelaufen und war immer gemeint und hatte nie ein Bewusstsein dafür, wie es sich anfühlt, nicht zu wissen, ob man gerade überhaupt gemeint ist oder nicht gemeint ist.
Und da haben Sie dann angefangen, sich da reinzufinden und reinzudenken. Und wie setzen Sie das denn dann nun um in Ihren Büchern oder in Ihrer Sprache?
Ja, das ist ein schleichender Prozess. Ich habe, als mir das klar wurde, ein bisschen rumexperimentiert. Ich habe 2 Vorträge, längere Vorträge, nicht zu dem Thema gehalten. Aber in diesen Vorträgen habe ich komplett gegendert und habe darin geübt, so zu gendern, dass man es eigentlich gar nicht so an der Oberfläche merkt. Der
Text. Und wie machen Sie das denn? Also sprechen Sie dann beide Formen, Leserinnen und Leser oder LeserInnen? Wie fällt es nicht auf?
Beides, teilweise Umgehungsformen.
Die Lesenden?
Ja, teils, aber auch nicht so, dass es zu übertrieben und zu nervig wird. Also der Text braucht dann eine Oberfläche, die einigermaßen modelliert ist und wo man nicht merkt, es geht jetzt immer genau in die Richtung oder die Richtung. Was ich aber gemacht habe, war etwas, was im 19. Jahrhundert noch absolut gängig war. Wenn ich von einer Frau und einem Mann als Paar gesprochen habe, dann habe ich gesagt, eines von beiden. Das ist etwas, was Sie bei Wilhelm Raabe absolut durchgängig finden, aber was uns heutzutage schräg vorkommt, eines von beiden.
Eines von beiden. Können Sie mal einen Beispielsatz sagen?
Ja, Romeo und Julia gingen durch den Wald und eines von beiden fand einen Pilz.
Ja, es hat ein bisschen was Antiquiertes. Aber wenn Sie sagen, man muss es so machen, dass es möglichst wenig auffällt, dann wäre das ja jetzt so ein Beispiel, wo es nicht ganz so unauffällig ist.
Ja, das war eben aus einem dieser beiden Übungsvorträge, von denen ich eben erzählt habe. Literarisch mache ich das anders. Ich mache es nicht mit einem Prinzip, aber ich habe gelernt, aufmerksam zu sein und höflich zu sein gegenüber denen, die ich meine. Sowohl wenn ich öffentlich mein Publikum anspreche, als auch in den Texten. Wenn es darum geht, dass ich Menschengruppen versammle in den Texten, möchte ich auch klar vor mir haben und klar sagen, inwieweit das eine geschlechtergemischte Gruppe ist oder nicht. Durchgendern kann ich das nicht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In meinem vorletzten Buch gibt es ein Universitätsseminar und da mache ich gleich im ersten Absatz mit einem relativ rabiaten Mittel klar, dass ich nicht Studierende sagen werde. Der Text spielt Ende der 80er. Dass mir die Sache aber bewusst ist. Da gibt es ganz ziemlich am Anfang den Satz, es geht um die Beschreibung der Gruppe im Raum. Es saßen dort rum Studenten, Assistenten, Klammer auf, Männer wie Frauen und der Professor. Nächster Satz, waren etwa 70 Personen anwesend, der ist ungefährlich. Im übernächsten Satz rede ich von Rednern und Sprechenden. Aber im vierten Absatz versuche ich wieder zu zeigen, dass es immer um beide Gruppen geht. Das ist nicht konsequent, aber es ist zugleich etwas, was nicht so aus dem Rahmen dessen fällt, was ich bislang getan habe.
Ja, es wäre, wenn Sie jetzt den Roman mit Gender-Sternchen durchgehend schreiben, würde es schon ziemlich auffallen. Wäre halt ein Statement, aber es ist nicht gerade schön.
Es wäre ein Statement. Die einen würden darüber kotzen und die anderen fänden das sehr gut.
Aber es kommt für Sie nicht in Frage?
Nee, nicht auf diese Weise. Aber dieses Thema wird mich mit Sicherheit nicht mehr loslassen.
Ist das denn sehr anstrengend, wenn man dann so schreibt, in Ihrem Fall, sich überlegt, ich möchte die Frauen mitdenken, ich möchte sie mit einbringen und welche Lösungen finde ich denn dann jeweils dafür? Weil es wirkt ja schon so, als machen sie sich dann in jedem Fall dann nochmal einzelne Gedanken dazu.
Also für mich kommt es eher aus der Sensibilisierung, aus der Aufmerksamkeit heraus. Wenn ich heutzutage, sagen wir, Universitätsprofessoren, Schuldirektoren höre, die immer sehr schnell hintereinander Schülerinnen und Schüler sagen. Oder Teilnehmende geht jetzt nicht. Also sie benutzt immer die männliche und die weibliche Form zwar sehr schnell hintereinander, da ist das für mich eigentlich das Gegenteil von Aufmerksamkeit. Dann verschluckt es eigentlich den Gemeinden und die Gemeinde. Und ich merke, wenn ich zum Beispiel eine Lesung habe und anschließend mit dem Publikum rede, dass das bei mir ganz automatisch kommt, dass ich beide anrede. In verschiedenen Formen beide anrede, aber es ist für mich nichts, was sich eingeschliffen hat. Und darüber bin ich bei mir eigentlich ganz froh, weil das wirklich wholehearted gemeint ist bei mir.
Also es ist Ihnen schon wichtig, dieses Thema. Sie halten es schon für nötig, dass tatsächlich die Frauen einfach in der literarischen Sprache auch viel mehr vorkommen.
Sie sollen benannt werden. Vorkommen tun sie sowieso. Aber sie sollen dann auch benannt werden, sodass wir auch alle wissen, dass sie gemeint sind. Im Grunde genommen furchtbar, dass ich gerade über eine Gruppe, Frauen als Gruppe hier so sprechen muss, dass sie gemeint sein sollen, miterwähnt sein sollen. Das zeigt doch schon die ganze Katastrophe, in der wir uns befinden.
Ja, da ist die deutsche Sprache offenbar nicht drauf eingerichtet. Es hört sich aber so an, dass Sie da auch weiterhin noch in einem Prozess des Suchens sind, des Suchens nach der richtigen Lösung.
Die gibt es meiner Ansicht nach nicht. Es gibt nur ein Dranbleiben. Und das Dranbleiben auch anderen vermitteln, aber Lösungen im Sinne von, es gibt sicherlich Felder in der Gesellschaft, wo es wichtig ist, dass auch so eine formalisierte Gendersprache da ist. Aber die kann natürlich auch gleich wieder, indem sie reflexhaft wird, vieles zudecken. Ich bleibe einfach immer an diesem Wort Aufmerksamkeit für die Sache hängen.
Jetzt gibt es ja nicht nur zwei Geschlechter, sondern ziemlich viele sexuelle Identitäten. Also Menschen, die zum Beispiel intersexuell sind oder trans oder binär oder anderes. Und da hat ja auch schon das Bundesverfassungsgericht entsprechend geurteilt, es muss ein drittes Geschlecht mitgedacht werden, im Personenstandsrecht eingeführt werden. Was bedeutet das denn für die Sprache?
Das kann ich Ihnen beileibe nicht sagen, weil ich beileibe nicht so weit bin. Aber geben Sie mir mal Zeit dafür.
Das ist recht.
Ja.
Ja, dann kriegen Sie jetzt noch ganz viel Zeit, um sich weiter für die gendergerechte Sprache einzusetzen und Formen zu entwickeln.
Ich bin ja kein Kämpfer dafür. Ich bin kein Kämpfer. Ich bin nur Künstler und versuche in dem Rahmen für mich selbst was zu machen, was ich selbst für mich als aufrichtig empfinde.
Sagt der Schriftsteller Andreas Meyer. Herzlichen Dank.
Danke.
Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in HR Info.
Sprache ist relevant. Sprache prägt das Bewusstsein und letztlich auch das Handeln. Deshalb hat sich Tardi Femme frauenverachtende Texte von Rappern vorgenommen und die Kampagne #UnHateWomen gestartet. In einem Video lesen Frauen solche Texte vor, wie zum Beispiel von den Rappern Finch Asozial und MC Bomber.
Du bist eine Fotze, die schon nach 2 Bier auf der Theke tanzt. Also laber uns nicht voll mit deinem Mädelskram. Eine Frau bleibt auf Ewigkeit ein Gegenstand.
Es sind Texte, die Frauen herabwürdigen und auch brutale Gewalt gegen Frauen zum Ausdruck bringen.
Die Bitch muss bügeln, muss sein.
Wenn nicht, gibt's Prügel, muss sein.
Das Video zeigt, wie die Frauen, die die Texte lesen, stutzen, wie sehr die Texte sie irritieren und anwidern. Es endet mit dem Aufruf, solche Musik nicht mehr zu hören. Und in den sozialen Netzwerken solche Texte und ihre Interpreten mit dem #UnHateWomen zu versehen. Als Reaktion hat der Berliner Rapper Flair ein Kopfgeld auf eine Frau ausgesetzt, die seine Texte mit dem Hashtag versehen hatte. Gewaltsame Sprache und tatsächliche Gewalt liegen eben nah beieinander. Gewalttätig wird es auch im Krimi »Wenn Engel brennen«. Die US-Autorin Tawny O'Dell lässt ihre Geschichte in einer heruntergekommenen ehemaligen Bergbauregion in Pennsylvania spielen. Dort muss die Ermittlerin Duff Cunahan einen Mord aufklären. Karin Trappe war von der Geschichte und vor allem von der Ermittlerin sehr angetan.
HR Info. Der Büchercheck.
Grausig zugerichtet sieht sie aus, die 17-jährige Kamio Chuli, ermordet und dann in eine Erdspalte gelegt, damit das Minenfeuer, das seit über 50 Jahren unterirdisch vor sich hinschwelt, die Leiche vernichtet. Chief Dove Cunahan, eine resolute 50-jährige Ermittlerin, macht sich auf die Suche und entdeckt Leid und Elend in der Familie Chuli. Nur Kamio stach da heraus, intelligent, selbstbewusst, sie wollte aufs College und nicht im Ort versacken wie der Rest der Familie. Abgelenkt wird Cunahan durch Lucky, einen Mann, der nach vielen Jahren aus dem Knast entlassen wird und jetzt Gerechtigkeit verlangt. Cunahan hatte ihn beschuldigt, vor 35 Jahren ihre Mutter ermordet zu haben. Doch er beteuert, unschuldig zu sein. Eine weitere trostlose Familiengeschichte. Denn Cunahan, ihre Schwester und ihr Bruder wurden von der Mutter vernachlässigt, die Väter über alle Berge. Doch jetzt geht es um die junge Kamio, ihre Eltern, ihre Geschwister und vor allem natürlich darum, wer sie umgebracht hat. So besucht die Polizistin Kamios Schwester, die als junges Mädchen bereits ein Kind hat.
»Wie heißt ihr Baby?«, frage ich, nehme die Kleine hoch und richte mich auf. »Goldie.« »Gefällt mir«, sage ich. »Steckt eine bestimmte Bedeutung dahinter?« »Es war zum Teil Kamis Idee. Sie fand, ich soll sie nach etwas Kostbarem wie Edelsteine nennen.« Ich dachte an eine goldene Kreditkarte. Ich lächle sie an. Das ist doch besser, als sie einfach bloß Visa zu nennen. Sie lächelt nicht. Mir wird klar, dass mein Humor bei diesem Mädchen nicht ankommt. Wo wohnen Goldie und sie jetzt? Jessie hört auf, an der Bettdecke zu zupfen und lässt sich rücklings aufs Bett fallen. Sie streckt die Arme über dem Kopf aus und bewegt sie auf und ab wie ein Schneeengel. »Im Keller«, antwortet sie und schließt genießerisch die Augen. »Ich schlafe auf einem Sofa.« Ich frage mich, ob ein größeres Bett ein Mordmotiv sein könnte. Wer weiß das schon bei dieser Familie?
Wie es geschrieben ist.
Was sich so trostlos anhört, ist spannend und sogar witzig geschrieben. Cunahan ist herrlich selbstironisch. Im Großen und Ganzen trotz trauriger Kindheit zufrieden mit ihrem Leben und ihrer Arbeit und eine empathische Beobachterin der Menschen um sie herum. Ein klassischer Whodunit-Krimi, also am Anfang der Mord, am Ende die Aufklärung.
Wie es gefällt.
Der Krimi »Wenn Engel brennen« schildert Familiengeschichten, die geprägt sind von Vernachlässigung, Arbeitslosigkeit, Armut, Gewalt und Missbrauch. Und wie unterschiedlich die Menschen damit umgehen, wie sie den Erfolg der anderen neiden, wie einige aber doch den Absprung schaffen. Es hat mich beeindruckt, wie Tawny O'Dell das alles lässig und doch auch spannend schildert. Mit Witz und Wissen und viel Einfühlungsvermögen. Vor allem die Ermittlerin Cunahan ist eine tolle Frau, über die ich gerne mehr Geschichten lesen möchte.
HR Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
Bisher gibt es von Tawny O'Dell und ihrer patenten Ermittlerin diese Geschichte zu lesen, »Wenn Engel brennen«. Das Buch ist im Argument Verlag erschienen und kostet 21 Euro. Klein ist nicht so sein Ding. Die Werke von Anselm Kiefer sind oft massiv, groß, manchmal monumental. Gerne verwendet er Blei, sehr viel Farbe und dazu Asche, Stroh oder Holz. Damit erzeugt er großzügige Landschaftsbilder, oft menschenleer, gespenstische Ödnisse. Immer wieder sind es die Ruinen der Geschichte, auf denen der Künstler aufbaut. Anselm Kiefer arbeitet an und mit der Erinnerung. An diesem Wochenende wird Anselm Kiefer 75 Jahre alt. Barbara Kostolnik hat ihn in seiner Wahlheimat in Südfrankreich getroffen.
Es ist die Wut, die ihn antreibt, die Wut über das allgegenwärtige Scheitern.
Ja, ich bin oft wütend, ja, über meine Werke.
Auch wenn man ihm das nicht sofort ansieht. Anselm Kiefer hat eher etwas von einem freundlichen Intellektuellen. Randlose Brille, dazu dieser charmante württembergische Zungenschlag, wenn er etwa seinen Galeristen um eine Auskunft bittet.
Thaddäus, wie heißt der Orden, den ich in Österreich da gekriegt habe?
Anselm Kiefer, geboren kurz vor Kriegsende am 8. März 1945 im Keller des Krankenhauses von Donaueschingen, wohnhaft unter anderem im Süden Frankreichs, ist neben Volker Schlöndorff der deutsch-französische Künstler schlechthin, ein Wandler zwischen den Welten Deutschlands und Frankreichs. Ein Brückenbauer?
Ja, ich war ja schon früh hier. Als ich 17 war, war ich mal ziemlich lange hier, habe ich gereist hier und Ich bin ja am Rand aufgewachsen, am Rand von so Frankreich.
Ein wütender Weltbürger, dieser Anselm Kiefer, immer schon. Politisch, als er seine Karriere beginnt. Als 23-jähriger Student macht er den Hitlergruß zur Kunst, fotografiert sich in der Skandalpose, später malt er die Szene in Öl. Eine provokante Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und eine Antwort auf die Mao-Begeisterung seiner 68er Kommilitonen, für die er heftige Kritik erntete. Außer von Josef Beuys, seinem Lehrer und Mentor. Jahrzehnte später, die AfD ist mittlerweile in den Deutschen Bundestag eingezogen, findet er wieder deutliche Worte zur Erinnerungskultur.
Naja, also ich habe immer gesagt, dieser Morast, dieser Boden, das ist nicht weg in Deutschland oder überhaupt in der Welt. Und da blüht jetzt überall wieder was auf. Also früher war das ja so, es waren ein paar Verrückte, ne? Und jetzt wird es aber hoffähig, es sitzt im Bundestag. Und das war wie zur Zeit Hitlers. Ne? Und das sehe ich heute auch. Die sitzen jetzt im Parlament, die sind bei Talkshows vorhanden. Und das macht mir wirklich Angst.
Als Künstler sucht er Antworten gegen die Sedimentierung der Erinnerung, ihr Versteinern.
Alles Neue entsteht nur aus der Erinnerung.
Erinnerung und Transformation. Kiefer ist ein künstlerischer Alchemist oder ein alchemistischer Künstler. Die Alchemie, schwarze Magie, Kabbala sind zentrale Elemente seiner Kunst. Und als zentrales Element der Alchemie wählt Kiefer Blei.
Ich hatte in Deutschland, im Odenwald, so ein kleines Schulhaus, da habe ich gearbeitet und da war die Kanalisation kaputt. Und dann kam der Plumber und dann hat er dieses Bleirohr da rausgenommen. Und das hat mich sofort fasziniert. Und seit der Zeit arbeite ich mit Blei.
Sein Faible für Blei geht so weit, dass er das Dach des Kölner Doms aufkauft, als der renoviert wird. Bleiplatten aus mehreren Jahrhunderten. Kiefer verwandelt es auf seine Weise in Gold. Die Werke sind meist riesig. Bücher, gerne in Blei gegossen, aber nicht nur. Landschaften, Collagen, kein Material ist vor Kiefer sicher. Als Kind wollte er Dichter werden. Dass er bildender Künstler wurde, ist der dörflichen Einsamkeit geschuldet.
Ich habe als Kind schon viel gemalt. Da war ja nichts anderes, ne? Ich konnte mich nur selbst beschäftigen.
Sein Werk wird heute hoch gehandelt. Kiefer-Skulpturen schmücken die Museen der Welt. Massiv, machtvoll, wütend.
Barbara Kostolnik hat Anselm Kiefer getroffen. Der Künstler wird an diesem Wochenende 75 Jahre alt. Das war HR Infokultur. Den Podcast zur Sendung gibt es in der ARD Audiothek und auf hrinforadio.de. Mein Name ist Juliane Orth.